Willkommen zum Chaos Radio München bei Radio Lora 92.4 zur 28. Folge heute am Mittwoch. Wir heißen euch alle willkommen. Heute im Studio sind der Enz.
Hallo.
Der Chris.
Hallo.
Die Maya.
Hallo.
Und ich, der André. Wir haben lange überlegt und wussten nicht, wie wir es sagen, aber ich denke, wir sagen einfach die Wahrheit. Was ist mit Folge 27 passiert? Nun, ich glaube, die hat den Fnord gesehen. Was meint ihr?
Ja, also irgendwie ist sie plötzlich verschwunden.
Schreiben wir sie auf. Sie ist weg. Ja.
Sie ist weg.
Wir werden sie nicht wiederfinden.
Sie war echt gut.
Ja, an sich war sie wirklich gut und wir haben uns echt Mühe gegeben, aber sie ist einfach weg.
Naja,
muss man. Nun gut, machen wir weiter mit Neuigkeiten. Neuigkeiten aber nicht irgendwie aus den Weiten des World Wide Webs, sondern einfach mal Neues aus dem Chaos Computer Club München. Da gibt es einiges zu berichten. Wir haben doch eigentlich an neuer Hardware angeschafft. Ich weiß nicht, womit fangen wir an? Am besten mit unserem mobilen Podcast-Studio.
Oh ja. Das es hört man wahrscheinlich ein bisschen auch. Heute geht es ein bisschen gemütlicher zu.
Ja.
Wir haben es uns ein wenig gemütlicher gemacht.
Mhm.
Sitzen beim André auf der Couch sozusagen. Der Host hostet. Und ja, so mit diesem Podcasting-Equipment wollen wir uns eben so ein bisschen Flexibilität schaffen. Und naja, jeder, der Lust hat und irgendwas aufzeichnen will, das muss nicht unbedingt der CRM Radio oder Podcast sein, kann sich das schnappen und dann Podcast aufnehmen. Und ja, mal schauen. Also wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der Soundqualität und so. Mal schauen, wie sich das dann im Endprodukt anhört.
Ja, da bin ich auch mal gespannt.
Mhm. Vor allem ist es hier deutlich gemütlicher als drüben in dem alten Studio.
Ein bisschen mehr Platz für jeden auf jeden Fall.
Das stimmt, ja.
Sehr entspannt.
Mhm. Und es gibt Getränke.
Oh ja.
Die sind drüben nicht erlaubt.
Will jemand was trinken?
Ja, sehr gern.
Kunstpause.
Sensationell.
Ja, ganz neue Geräusche.
Dankeschön.
Ja, was gibt es denn sonst so Neues? Einiges Neues an Hardware im Club.
Genau. Wir haben uns ein bisschen
richtig harte Hardware.
Ja, wir haben uns nämlich für unsere Werkstatt was Neues zugelegt. Eine CNC-Fräse und eine Drehbank.
Ja, das hört sich spannend an.
Was erklär doch mal genauer, was macht man denn so damit?
Also mit der Drehbank, also mit der wir angefangen, die haben wir das erste bekommen, die ist eine kleine Tischdrehbank. Also wer eine Drehbank nicht kennt, da kann man Werkstücke einspannen, Metall, Holz, was auch immer und also nach allem und bearbeiten für alles, das rund werden soll. Also in der Drehbank dreht sich quasi etwas mit einer konstanten Geschwindigkeit und mit einem Werkzeug, einem Messer zum Beispiel, kann man das dann entsprechend bearbeiten. Zum Beispiel ein Tischbein.
Genau, nicht zu verwechseln mit Drechseln, aber im Prinzip spannt man irgendwas längliches, Stangenähnliches ein und kann da eben dann definiert Material abtragen. Genau.
Ja,
die CNC-Fräse ist, finde ich persönlich, fast noch spannender. Ist wieder ja, so mittlere Qualität aus asiatischen Ländern, aber da bietet natürlich auch viel Raum für Verbesserungen und kleine Hacks, die man selber anbringen kann und noch Verbesserungen. Ich habe gehört, die haben momentan noch keine Endschalter für die Achsen, aber dafür hat sie 4 Achsen und nicht nur 3 wie die meisten anderen Maschinen und ja, ich denke, da können wir dann einiges basteln.
Ja, nochmal ganz kurz, also die CNC-Fräse, also wenn ihr CNC-Fräse nicht kennt, das ist quasi ähnlich wie ein 3D-Drucker, nur dass quasi beim 3D-Drucker nicht wird ihr Material aufgetragen, bei der CNC-Fräse wird Material entfernt. Also man spannt quasi einen zum Beispiel quadratischen Aluminiumklotz ein und da wird dann Schicht für Schicht oder beziehungsweise Stück für Stück das Material abgetragen, um dann zur endgültigen Form zu kommen.
Das heißt, wenn ich ein wunderbares 3D-Modell von meinem Kopf habe, kann ich da so einen Aluminiumblock reinspannen und den dann rausfräsen lassen?
Solange es natürlich technisch möglich ist, also physikalisch. Also ein 3D-Drucker hat den Vorteil, dadurch, dass er Schicht für Schicht aufträgt, dass man auch Strukturen im Inneren quasi auftragen kann. Während man bei einer CNC-Fräse nur von außen etwas wegnehmen kann. Also dank unserer vierten Achse, die wir haben, die quasi nicht nur wie ein 3D-Drucker in X, Y und Z-Richtung verfährt, sondern das Werkstück auch drehen kann, wäre dein Kopf theoretisch möglich, ja.
Das hört sich doch spannend an. Ja, damit ist es ja noch nicht getan. Erklärt mir doch mal dieses tolle Teil, so einen Reflow-Ofen. Ich glaube, zur Pizza ist der nicht geeignet, oder?
Ja, obwohl man aus so Pizzaöfen, so Reflow-Öfen theoretisch basteln kann oder halt die modifizieren kann, dass sie als Reflow-Ofen dienen können. Also es ist so, normalerweise lötet, wenn man von Hand lötet, dann muss man immer mit einer Hand hat man das Lötzinn, in der anderen Hand Lötkolben und dann in seiner dritten Hand das Bauteil, in der vierten Hand hält man die Platine. Also es ist meistens immer etwas kompliziert und frickelig. Gerade für SMD-Bauteile, also besonders kleine Bauteile, kann man quasi einen Reflow-Ofen verwenden. Dafür macht man Folgendes. Es gibt eine Lötpaste, das ist quasi zähflüssiges Lötzinn, könnte man sagen, in Pastenform. Das trägt man an die Stelle auf, wo es später verlötet werden soll und setzt einfach das Bauteil da drauf. Das macht man mit allen Bauteilen, das ist dann allerdings noch nicht fest, das hebt nur ein bisschen durch diese Paste eben.
Adhäsion? Ich weiß nicht.
Klugscheißer.
Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige
ist. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann schiebt man es in diesen Ofen. Dieser Ofen ist dann wie ein Pizzaofen, nur dass er nicht einfach auf 200 Grad aufheizt und nach 10 Minuten nimmt man die Pizza raus, beziehungsweise die Platine, sondern der hat eine ganz definierte Temperaturkurve, das heißt, er fährt langsam auf 50 Grad zum Vorheizen, dann auf 100 Grad und am Schluss gibt er eben so einen Peak auf, ich glaube, 250 Grad oder so ähnlich.
Je nach Lötzinn, ja.
Genau, kann man eben einstellen, je nach Lötzinn und dann wird das eben dann sauber verlötet und es sieht dann wesentlich sauberer aus als per Hand, geht schneller als per Hand und ja, also ich habe noch nicht getestet, aber ich bin schon bei der nächsten Platine sehr gespannt, wie der funktioniert.
Ja, zumindest ist das Ganze ja dann auch gleich ein super tolles Objekt für unsere neue Wärmebildkamera, oder?
Oh ja.
Zumindest kann man immer kontrollieren, ob der Peak dann auch tatsächlich kommt oder nicht.
Genau. Also wir haben uns eine Wärmebildkamera angeschafft. Eben genau für solche Gründe, um quasi zum Beispiel nach dem Reflow-Ofen, da kann man eben danach die Platine wieder rausnehmen und dann mit der Wärmebildkamera, wo man quasi die nahe Infrarotstrahlung aufzeichnen kann, also Wärmestrahlung, aber eben in einem ganz normalen Bild, eben in einem Rasterbild. Und dann kann man eben genau sehen, an dieser Stelle in der Platine ist jetzt genau diese Temperatur, an der anderen Stelle ist diese Temperatur, um dann zum Beispiel überprüfen zu können, ob die Bauteile eventuell auf eine Hitze aufgeheizt wurden, die sie eigentlich gar nicht vertragen würden, um quasi im Vornherein auszuschließen, dass da irgendwie ein IC kaputt geht oder ähnliches. Genau. Und natürlich kann man damit auch im Winter dann gucken, ob bei uns im Club die Isolierung gut ist.
Genau.
Ja.
Und noch weitere, vielleicht also Anwendungsfälle, die dann noch extremer sind dann irgendwelche Platinen zu analysieren und zu gucken, okay, auf der Stelle zu dem Zeitpunkt ist relativ viel los, eben also viel Wärme, das heißt viel Rechenleistung und kann man zum Beispiel kryptografische Probleme zum Beispiel versuchen zu analysieren. Also auch für sowas gibt es Anwendungsfälle bei einer Wärmebildkamera.
Ja, das war noch nicht so alles. Auch im Club selber tut sich was, nachdem ja der Hauptraum schon etwas umgestaltet worden ist mit größerer Tischfläche, um viel mehr Leuten Platz zu bieten, auch gemütlicher Sofaecke und Flipper. Ist ja gestern, zumindest beim Public Tuesday konnten es die meisten Leute schon sehen oder bewundern, unser Soundsystem installiert worden.
Ja. Da war der Andi recht fleißig.
Und der AKV. Beim
Ziehen der Kabel und der AKV, genau. Ja, ich war leider nicht mit dabei, ich war das Wochenende nicht da.
Wir können jetzt quasi im Hauptraum schön den Raum beschallen. Das, denke ich, wird spätestens bei der nächsten Vortragsrunde vielleicht zur Anwendung kommen. Je nachdem, bei größeren Gruppen ist vielleicht manchmal sogar ganz interessant, dass man vielleicht mal seine Stimme verstärkt oder ansonsten, wenn man irgendwie Videomaterial oder was auch immer zum Vortragen hat, kann man dann auf jeden Fall effektiver das Publikum beschallen. Und natürlich so in der Freizeit, im normalen Aufenthalt ist natürlich auch schön, wenn man Musik ein bisschen ordentlicher laufen lassen kann als mit so kleinen Boxen unterm Tisch.
Genau, dann kann man
die werden auf jeden Fall abgelöst dadurch.
Ja, dann kann man den Flipper vielleicht mal übertönen.
Der ist untönbar, unübertönbar.
Ja. Zumindest bis er seinen Kopfhörerausgang bekommt.
Nee, vor allem jetzt in Kombination mit mir kommen die nächsten auch einen neuen Beamer, weil der alte Beamer jetzt doch schon in die Jahre gekommen ist, die Farben nicht mehr so schön sind, er schon Stirn bekommt und eben auch für die Vorträge, die bei uns relativ regelmäßig stattfinden oder irgendwelche Krypto-Partys oder ähnliches, dass man da die auch mal bei Tageslicht abhalten kann und nicht erst warten muss im Sommer, bis es 10 Uhr ist, bevor man den Beamer richtig sieht.
Ja. Also, ja, ein technisches Wunderwerk, da war ich ja fast mit dabei, aber das greift ja schon fast ein bisschen vor für unser nächstes Gesprächsthema. Wir haben noch irgendwie ganz super toll ein Spektrum-Analysegerät bekommen.
Oh ja. Und zwar waren wir, da kommen wir eben später dazu, auf der Hammer Radio. Das ist eine Fachmesse und Flohmarkt für Amateurfunk, Funktechnik im Allgemeinen. Und da gab es eine Versteigerung von Messgeräten. Und einer unserer Mitglieder, der wollte bei dieser Versteigerung mitmachen, ist dann aber, muss man im Nachhinein sagen, glücklicherweise ein paar Minuten zu spät, glaube ich, hingekommen. Und auf das Gerät, auf das er eigentlich bieten wollte, nämlich ein richtig guter Spektrum-Analyzer, konnte er dann nicht bieten, weil das eine recht frühe Nummer ist, war glaube ich Nummer 4. Ja, und dann kam er da hin und hat dann zu unser aller Glück festgestellt, dass niemand für dieses Gerät geboten hat und er deswegen nach der Auktion das Gerät zum quasi Startpreis bekommen hat. Also ich glaube, das war dann nur ein Viertel so teuer, als man normalerweise bei eBay dafür zahlen würde. Aber jetzt haben wir einen schönen, richtig guten 26 GHz Spektrum-Analyzer. Da kann der Chris bestimmt sagen, was man damit so machen kann.
Ja, also man kann da einiges damit machen. Und zwar kann man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sender gebaut hat, also für verschiedenste Anwendungen, kann man schauen, ob das Spektrum, das der dann aussendet, auch dem genügt, das man sich vorgenommen hatte. Also ob es auch wirklich nur auf den Frequenzen sendet, auf denen man es will. Oder wenn man einen Filter gebaut hat, kann man schauen, ob dann das gefilterte Signal auch wirklich so aussieht, wie man es sich vorgenommen hatte. Antennen abstimmen kann man also für die Hochfrequenzfreunde unter uns auf jeden Fall ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar unabdingbares Gerät, um ordentlich arbeiten zu können. Und durch das, dass der Frequenzbereich also wirklich exorbitant hoch ist, bis wie gesagt 26 GHz, kann man da auch wirklich die 10 GHz und an die 20 GHz Bänder mit abdecken. Und ich denke mir, da eröffnen sich dann einige neue Möglichkeiten, die man so vorher noch nicht gehabt hat und sich auch gewünscht hat. Und das passt natürlich auch voll in unsere, in unser, sagen wir mal, Funktechniklabor und unsere Tätigkeiten im Amateurfunk mit unserer Clubstation.
We'll be right back.
dann lasst uns doch eigentlich gleich weiterkommen zur ersten großen Sache, die wir erlebt haben. Wir waren vom 27. bis 29. Juni auf der Ham Radio in Friedrichshafen. Vielleicht könnt ihr mir mal so als Nicht-Funker nochmal genauer erklären, was das eigentlich genau für eine Veranstaltung war.
Ja, also zum Beispiel für die Funkamateure ist das eigentlich so das Event, das Highlight im Jahr. Da kommen auch Funkamateure von nah und fern und da Bodensee ist natürlich auch für französische und Schweizer und Italiener Funkamateure recht nah gelegen und die treffen sich dann. Das ist so eigentlich das Happening, so der Kongress quasi für Funkamateure, da trifft man sich wieder. Da gibt es auch, also das Event ist eigentlich nur am Wochenende, aber es gibt auch genügend Leute, die dann quasi mit Wohnwägen, Wohnmobilen, Zelten hinfahren und dann erstmal die ganze vorhergehende Woche campieren, Bekannte treffen, dann zusammen tatsächlich auch im Zelt mit dem Lötkolben sitzen und, keine Ahnung, Antennen bauen und Antennen ausmessen. Also das ist auch schon ein ziemlich nerdiges Event. Und tatsächlich dann auf dem Event ist dann so, dass auf mehrere Messehallen verteilt dann natürlich kommerzielle Stände sind, die dann ihr Zeug verkaufen wollen oder neue Sachen vorstellen, aber auch irgendwelche Ortsverbände, die vorstellen, was sie so tun, also Stichwort irgendwie Notfunk, was die da so treiben oder auch, dass sie irgendwie Wetterballons oder Erde-Mond-Erde-Kontakte, wie immer, das kann man sich vielleicht in unserem Amateurfunk-CRM, das glaube ich war Folge 24 vom 10.3. dieses Jahres, sehe ich gerade, nachhören, wenn man genau wissen will, worum es da bei diesen Stichworten so geht. Und na, abgesehen von diesen kommerziellen Anbietern gibt es dann noch zwei komplette Hallen mit Flohmarkt, wo man dann wirklich auch neuere und ältere und uralte und steinalte Geräte und Dinge kaufen kann. Also da ist wirklich für jeden was geboten.
Also das Beste an diesem Flohmarkt fand ich wirklich, also vor allem, also ich bin ja selber auch Funker, aber es war wirklich an jedem zweiten Stand wurden XP-Lizenzen für teilweise Windows XP-Lizenzen für teilweise 20, 30 Euro verkauft, weil der Amateurfunker an sich verwendet ja gerne Windows XP, weil da funktioniert seine Software drauf und alles Neue ist ja erstmal böse und ist ja nur von der, dass irgendwelche Leute Geld von ihnen aus der Tasche ziehen wollen. Also so ist es gefühlt. Also natürlich ist nicht alles so, aber es gibt halt eben ein paar Spezialfälle. Und das fand ich völlig faszinierend, dass da wirklich XP-Lizenzen verkauft wurden ohne Ende.
Ja, also ich bin durch diese zwei Flohmarkthallen gelaufen und war eher erstaunt, dass da tatsächlich, wenn ein Monitor eingeschalten war, tatsächlich nur Windows XP drauf zu sehen war oder ein Windows XP-Bildschirmhintergrund.
Ja, aber es ist eben leider wirklich so. Also diese ganze Ham-Radio-Software, das ist Nischen-Software, das muss man so sagen. Und naja, da sind halt die Hersteller oft auch nicht so dahinter, dass da hochaktuell für irgendwelche Betriebssysteme, gut, Windows 7 könnte man vielleicht mittlerweile mal unterstützen, aber wie auch immer. Aber abgesehen davon, Antennen, auch selbstgebaute Antennen, es gibt auch Funkamateure, die quasi selber Antennen oder Geräte, Empfänger bauen und die dann quasi auf dem Flohmarkt auch vertreiben. Die darf man dann natürlich als Otto-Normal-User nicht verwenden, weil da kein CE-Zeichen oder irgendeine Prüfung drauf ist, sondern das beinhaltet die Funkamateur-Lizenz auch, dass man auch selbst Baugeräte in Betrieb nehmen darf, auch wenn das nicht von irgendeiner Behörde quasi ein Siegel bekommen hat.
Also sprich, ich mache die Lizenz zum Amateurfunker und kann dann natürlich mir meine Antenne selber bauen und darf die dann auch betreiben.
Genau, die Antenne ist ja noch nicht einmal so das Brisante, weil mit der Antenne selber kannst du ja erstmal nichts aussenden, sondern ist eigentlich der Sender, der Transceiver, der eher der brisante Teil ist, weil hören darf man ja. Also jeder darf hören, zumindest die meisten Frequenzen. Und genau, eben durch das darf man sich dann auch Transceiver kaufen und selber bauen und die auch verwenden auf den verschiedensten Bändern. Kurzer Self-Plug, kurze Werbung. Also wer interessiert ist an so einer Amateurfunklizenz, es zeichnet sich ab, dass wir gegen Ende des Jahres in unserem Umfeld hier im Münchner CCC zusammen im Ortsverband C18 auch wieder einen Lehrgang und dann eine anschließende Prüfung für Funkamateure anbieten werden und ich sehe da schon zwei Köpfe nicken. Ich denke, die Maya und der André werden sich es auf ja zumindest mal anschauen. Und,
ja. Hallo, auf jeden Fall. Jetzt
haben wir ja, gesagt, natürlich. Dass wir es machen. Ja, natürlich machen wir das.
Ja. Nee, also es ist ja ganz cool. Auch wenn man sagt, okay, da sind echt viele so OMs, also Old Men, und das Wort kommt nicht von ungefähr. Das sind tatsächlich immer so Leute älteren Baujahrs. Aber dass so ein Event und wenn man da hingeht, tatsächlich irgendwie Werbung für das Ganze macht, weil wenn man einigermaßen technisch offen ist, sieht man halt, was man damit machen kann, und eigentlich sind das super coole Dinge, also weltweite Kontakte oder der ISS-Kontakt, der live auf dem Event vollzogen wurde, das sind halt irgendwie schon ja, bemerkenswerte Dinge, und ich denke, da wärt ihr zwei super Kandidaten dafür.
Gerade nach dem Event fand ich echt super spannend. Also gut, auf dem Flohmarkt auch, was für Gerätschaften da alles gibt und Funkgeräte und sowas. Und ich habe schon gedacht, dass es auf jeden Fall spannend wäre, das zu machen. Und gar nicht so schwer. Also ich denke, das sollten wir hinkriegen, André.
Nein, wir haben ja in Form eines Mitgliedes ja auch entsprechend tatkräftige Unterstützung, der uns im Notfall auch Privatunterricht gibt.
Und außerdem gibt es ja auch mehrere Versionen der Lizenz. Also man muss keinesfalls irgendwas studiert haben, um die Version E der Lizenz zu bekommen. Das, denke ich, kriegt man auf jeden Fall hin. Und die Version A, also wo man dann auch mit mehr Leistung und so weiter auf mehreren Bändern noch senden darf, wo es dann schon ein bisschen mehr in den Transceiver-Bau und in die Signalverarbeitung geht, das kann man ja erstmal auslassen.
Mhm. Genau. Aber selbst die habe ich damals auch ohne Studium mit 16 Jahren.
Es ist alles. Die Prüfung an sich ist, auch wenn man es vielleicht nicht gerne hören will, es ist eben eine Multiple-Choice-Prüfung und die ist auf jeden Fall machbar.
Ja, also ich habe da jetzt keine Angst davor.
Nee, natürlich sollte ja die eigene Motivation dahinter stehen, dass man das Zeug lernen will und nicht einfach nur die Prüfung machen will, um sie zu haben.
Jo, aber bevor wir jetzt nochmal abschweifen in Richtung Autofunk, also da kann ich eben nur den CRM24 empfehlen. Vielleicht ein bisschen um das Event rum, weil der André, also Maya, Chris und ich, wir waren ja nur in Anführungsstrichen am Samstag da, aber der André, der hat noch einen Tag drangehängt und auch auf dem Zeltplatz übernachtet. Also wie war da so die Stimmung vor allem abends, also eventmäßig oder?
Also ich denke, dass wir in einer doch recht lustigen, lockeren Runde zusammengesessen sind. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich dort angekommen bin, was dann schon relativ spät abends war, saßen wir dann doch noch gemütlich mit Grill und entsprechender Getränkeversorgung und mit netten Gesprächen irgendwie vor unserem Bungalow vor unserem Wohnmobil. Und nee, das war an sich eigentlich eine recht nette Atmosphäre. Man sollte halt nur am besten, wenn man mit Zelt anreist, eine gute Isomatte haben oder tatsächlich sich das gute alte Feldbett einpacken, weil das ist halt ein Parkplatz und somit ist jetzt nicht unbedingt der Boden das Schönste für Zelt und Schlafsack.
Mhm. Ja, was halt noch war, also dieses Jahr neben der klassischen Ham Radio, quasi mit den Halle 1 mit eher den kommerziellen und den verschiedenen Verbänden und eben die anderen beiden Hallen mit dem Flohmarkt, war ja auch eine Maker-Ausstellung.
Maker World.
Die Maker World Friedrichshafen.
Neudeutsch für Bastler.
Genau.
Früher hieß man Bastler, ja.
Genau, Hobby- und Freizeitmesse, hat man das, glaube ich, ganz früher genannt. Nee, war ich ganz interessant. Also ich fand die Kombination eigentlich auch nicht schlecht, weil Amateurfunk ist ja eigentlich, wird ja viel eben durch den Eigenbau viel gebastelt und eigentlich sind die im Grundprinzip sich die beiden Welten gar nicht unähnlich. Es liegt halt einfach nur gefühlt 2 bis 3 Generationen dazwischen.
Also wie schön, dass wir doch hier im Club das Ganze jetzt eigentlich vereinen, ja, oder?
Also ist eigentlich nicht
wir
schlecht.
Sind ja jetzt ein Hackerspace, ein Makerspace, ein Funkspace, ein
alles eigentlich, ne? Mhm. Wobei der Messe da eigentlich dadurch, dass die Maker World noch dabei war, vielleicht auch Leute hingelockt wurden, die vorher nicht auf die Hem gegangen wären.
Mhm.
Also auch Familien, Kinder, alles Mögliche, die halt dann rangeführt wurden.
Ja, aber umschreib doch mal so diese Maker World. Was kann man sich denn da jetzt genauer drunter vorstellen?
Jede Menge für Bastler zum Schauen, also klar 3D-Drucker, dann halt auch so Workshops für Kinder aus mehr oder weniger Schrottschmuck zu basteln, Stoff zum Nähen, Workshops, ja, also kreative Sachen, die man da machen konnte. Oder ganz viel mit Robotik auch, wo kleine Roboter gebastelt wurden, gemacht wurden und zum Ausprobieren.
Ja, also ich habe gesehen, da habe ich sogar ein Foto davon gemacht. Da ist so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil ich wollte mir eigentlich schon immer mal so einen Stuhl bauen, wo ich nur noch drinnen liege und drei Bildschirme über mir sind zum Zocken. Der stand dort rum. War schon nett anzusehen.
Ja, es waren vor allem sehr viele Case-Modder waren, also dass es den Sport immer noch gibt, finde ich echt faszinierend.
Ja, irgendwie ist er ein bisschen oldschool, ja, weil so buntes Licht im Rechnergehäuse ist irgendwie out, aber...
Ja, der Chris hat sowas ja auch früher, glaube ich,
gemacht. Ja, und ich war da richtig ambitioniert. Also
ich hatte das auch mal in meinem Rechner, war auch mal eine Glasscheibe
drin. Ja, das mit hier bunte Lüfter und Wasserkühlung reinbauen und so, das ist ja der erste Anfang. Die Case-Mutter, die da auch waren, und also das, was wir damals verfolgt haben, das war halt Gehäuse selber zu bauen oder bis zur Unkenntlichkeit eben umzubauen. Und dann haben wir Gehäuse, also Staubsauger, AEG-Staubsauger als Gehäuse hergenommen oder das Gehäuse komplett selber aus Stahlblech gebaut und quasi in den Brunnen drüber mit so Ultraschallnebler und überhaupt. Also das war schon nicht schlecht.
Ich glaube, das Einzige, was ich mal geschafft habe, war als Jugendlicher, also nachdem ich den Film Hackers damals gesehen habe im Kino, meinen Rechner zu versuchen, in Camouflage Tarnfarben einzusprühen, was am Ende dann in einem braun-grünen irgendwas Matsch geendet ist. Und ich glaube, so steht er immer noch im Keller.
Hast du wenigstens auch, wie im Film, über die Tastatur gesprüht?
Nein, nur das Gehäuse.
Okay. Uh-huh.
Ja. Nee, was ich auch super fand, und ganz kurz, da war ein Typ, der hat die größte Computermaus der Welt mit eingebauten Rechnern gebaut. Das Ding wirklich, wie hat er gesagt, Weltrekord, die schwerste Maus der Welt, 22 Kilo. Und die war wirklich riesig, also hat aussehen wie eine riesige Maus mit ungefähr Tasten, fünfmal so groß wie eine menschliche Hand, und dann, aber die war voll funktionsfähig, also er konnte mit auf dem Tisch rumfahren.
Er hat aber also sichtlich Mühe gehabt, sie zu bewegen. Mhm. So filigran war es jetzt doch nicht.
Also jetzt für das CAD-Zeichenprogramm ist die Maus jetzt nicht vielleicht unbedingt nicht geeignet, unbedingt, vermutlich.
Nee. Nee, aber ich muss auch nochmal sagen, also ich finde es echt super, dass ich weiß nicht, wie diese gleichzeitige Ausrichtung der Veranstaltung zustande kam, wer da auf wen zugegangen ist, aber auf jeden Fall ist gut, dass gleichzeitig war, und ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall nur weiterentwickeln, weil, wie der Enz gerade schon gesagt hat, also die zwei Welten sind sich super ähnlich, und da denke ich, kann man auch viele, ja, wie sagt man so schön, Synergieeffekte nutzen und Jugendarbeit machen, und ich denke, das ist für alle ganz interessant und nützlich. We'll be right back.
Maker-World schließt ja eigentlich schon fast an zu eurem Event vom letzten Wochenende, wo ich leider nicht mit dabei war. Dafür habe ich es mir auf dem Land gut gehen lassen. Ihr wart auf der Maker Faire in Hannover, die vom 4. bis 7. Juli ging. Das hört sich ja jetzt fast identisch an, aber irgendwie doch anders, oder?
Ganz anders. Also, ja. Was heißt ganz anders? Aber größer, mehr Fläche, Raum. Also das Ganze gegenüber zwei Hallen verteilt plus Vortragsräume und draußen halt noch ziemlich große Fläche, wo auch eben alle möglichen Stände aufgebaut wurden, Workshops angeboten, wo du direkt mitmachen kannst für alt und jung. Also hat eigentlich alle ja, Menschen angesprochen, die so unterwegs sind und selber gerne irgendwie basteln oder sich Ideen holen, um noch was auszuprobieren, was abzucycling oder ja, in der Sache halt unterwegs sind, tolle Installationen. Draußen gab es einen super tollen Drachen, der aus, vielleicht weiß nicht, könnt ihr genau beschreiben, aus was für Materialien der zusammengestellt war. Auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr großes
Schrottprojekt.
Also da kam man aus verschiedenen Stellen Feuer raus und dann konnte man von außen halt selber den bedienen, ob er den Kopf bewegt oder das Maul aufmacht, die Flügel bewegt. Also es war eine schon stark anzuschauen und wohl eine ziemlich lange Arbeit, an dem der Künstler da saß.
Oder war auch, der hatte auch noch ein Pferd, das auch wirklich fahrbar war, ein ferngesteuertes Pferd quasi, auch in diesem Schrott-Steampunk-Style, auf dem man auch reiten konnte, also es war in Lebensgröße quasi. Und es war interessant zu sehen, wie die Kinder davor Angst hatten.
Genau, der Drache hieß Elsie und das Pferd hieß Rusty. Also wenn man es googelt, findet man sicher Bilder davon. Also wirklich sehr imposant.
Von euch ist aber niemand drauf geritten.
Nee, leider nicht die Möglichkeit.
Wir haben uns nicht getraut.
Hatte auch Angst wie die Kinder.
Ja, ich habe mal versucht, mir an dem Drachen eine Zigarette anzuzünden, aber das hat dann nicht geklappt. Nee, also es war es waren sehr viele Familien mit Kindern auch da, vor allem am Samstag. Also hat man gemerkt, war ein Familienevent. Es waren also wirklich quer durch sämtliche Altersschichten waren da Leute da. Es gab
die typischen Maker-Bastler, ja. Also die Leute, die man so aus unserer Umgebung irgendwie auch kennt. Also
sprich irgendwas mit LEDs löten,
auch,
mit
ja.
Irgendwas, was Spaß macht für Kinder.
Genau, also die kreativen Köpfe, denen man es irgendwie schon ansieht, so. Und aber auch eben interessierte Bastler, so ich habe früher mal das und das gemacht und so, mit Frau, die dann quasi ihre Frau da auf das Event gezogen haben. Und weil es eben ja auch viele Sachen mit Textil gab und so. Also da war für jeden was dabei. Also da.
Ja, ihr wart ja auch nicht ganz einfach nur so als Besucher dort, oder?
Nee, wir waren sogar Aussteller und haben eben dort unser IAB, also unser All Yarns Are Beautiful vorgestellt. Quasi unseren Strickmaschinen-Hack, den wir ursprünglich mal auf dem 30C3 vorgestellt hatten. Und ja, eigentlich wollten wir es ja nur auf dem 30C3 vorstellen und dann wieder einpacken. Aber irgendwie hatte das verselbstständigt. Also die Response drauf war irgendwie so groß, dass wir eigentlich immer noch daran arbeiten und uns immer noch irgendwie weiterentwickeln. Und ja, wir zeigen es auch gern her, weil echt die Leute sich darüber freuen, dass man aus den alten Geräten doch noch was rausholen kann. Und oft hört man dann auch den Satz, ah ja, sowas hat meine Oma mal gehabt oder sowas habe ich tatsächlich noch im Keller. Und ach, das kann man wirklich an den Rechner anschließen. Und von dem her haben wir das dann doch gern in Kauf genommen. Da mit dem Auto nach Hannover zu fahren für die 2 Tage und uns zu präsentieren. Haben wir uns auch schön den Stand dekoriert und haben da eben mit 2 Maschinen vorgeführt, was man damit machen kann prinzipiell. Und ja, war echt cool. Also.
Mhm. Und es hat sich letztendlich ja ein bisschen so entwickelt, dass die Leute oder auch Kids dann kamen und sich was anfertigen lassen wollten. Oh, ich hätte gern das und das. Ausgestrickt, das in das Muster und dann, ja, wie so ein bisschen Auftragsfertigung haben wir schon gemacht. Das war dann auch ganz witzig.
Ja, also es war wirklich, also was man gemerkt hat, wir waren ja davor auf dem 30C3 mit der Maschine eben und auf dem Easter Hack 2014. Und es war jetzt quasi die dritte Ausstellung in Anführungsstrichen, wo wir die vorgestellt haben. Und da hat man den Publikumsunterschied echt gemerkt. Also während sie auf dem 30.3 Easter Hack alle so an dem Hack interessiert waren, so, oh, wie habt ihr das gemacht, welche Sensoren habt ihr da ausgelesen, wie funktioniert das, wie macht ihr das, oder warum tut ihr das eigentlich voll automatisieren, weil man muss den Schlitten immer noch von Hand bewegen grundsätzlich, waren da wirklich eher so, also es waren ein paar wesentlich mehr Leute da, die eher dachten, nicht, dass wir jetzt irgendwie hier eine alte Strickmaschine gehackt hätten und dass das quasi das ist, was wir gemacht haben, sondern dass wir
eine Strickmaschine eben gebaut hat.
Also mehr, dass wir quasi hier eben als Strickdienstleister aufgetreten sind und quasi, oh cool, bei denen kann man sich was ausstricken lassen. Mhm. Also waren auf jeden Fall mehr da als auf dem 30C3.
Ja, aber ist das dann gefühlt auch für die anderen Vertreter auf dieser Maker Fair, dass sie so einen Dienstleistercharakter hatten? Oder?
Ja, ich glaube, also
bei manchen schon, ja.
Ja, es sind schon einige da, die eben einfach nur ihr Zeug herzeigen wollen. Aber ich glaube, fast mehr als die Hälfte wollten irgendwas an den Mann bringen. Mhm. Ja.
Also war schon alles irgendwie Bezug mit Selbstbau, Handwerk in die Richtung, als zum Beispiel unser Nachbarstand, die haben geflochtene Hundehalsbänder eben verkauft. Aber
ja, ja. Man hat sehr stark daran gemerkt, dass die Leute halt dann immer gefragt haben, ja, was kostet das, was kostet dies, wenn ich das gern haben möchte? Oder weil wenn wir irgendwelche Ausstellungsstücke stehen hatten, dass es sehr doch einige Stände dabei waren, die es halt die Sachen verkauft haben. Also
ist jetzt mal so auf den nerdigen Charakter zurückzukommen, weil Kongress oder Easter Hack oder sonstige Chaos-Events sind ja dann doch recht geprägt davon, Sachen zu bauen, selber zu kreieren, sonst irgendwie. Und diese Maker-World, Maker-Fair ist dann doch eher Dienstleistungsmesse für Leute, die sich irgendwo mit ihrem Hobby was verdienen möchten, oder?
Ich glaube eher, dass so, das zielt schon alles aufs Gleiche ab, aber ich glaube, die Leute, die dort sind, die wollen quasi den Anfängern oder Einsteigern oder wie auch immer quasi Tools, Bausätze, wie auch immer, zum erleichterten Einstieg.
Ah, okay. Also ich fange jetzt das Häkeln an und dort finde ich jemanden, der mir zwar gegen gewisses Entgelt oder sowas dann aber halt irgendwie ein Set zur Verfügung stellen kann, wo die passenden Häkelnadeln drin sind und am besten noch zwei
Roboterbausatz, Arduino, Anfängerkit mit Steckbrett und ein paar LEDs oder sowas.
Man könnte es vielleicht so vergleichen, wenn jetzt zum Beispiel man was basteln möchte mit einer Schere, dann würde man auf einer Maker-Messe quasi ein Stück Papier und eine Schere als Set bekommen, während man auf dem 30C3 Leute sieht, die sich aus Stahl und Kunststoff ihre eigenen Scheren bauen. Aber das Ergebnis am Ende ist das gleiche. Also so könnte man es irgendwie ausdrücken.
Ja, okay.
Auf jeden Fall ist es ein Familienevent. Also es ist echt cool. Da, ich denke, da kann man sich als Familie super aufhalten dort. Also da ging der Tag auf jeden Fall schnell rum. Für die Kids war immer die Hüpfburg.
Auch das ist nicht aus der Mode gekommen.
Nee, es gab, glaube ich, echt immer was zu sehen und echt viele Workshops, wo dann in jedem Alter was ich dann beschäftigen konnte. Und auch es war direkt in diesem Kongresszentrum, Hannover Kongresszentrum, das hat einen Park und dann kann man richtig rumlümmeln und dann gab es eine Quad- bzw. Multicopter-Vorführung und Fahrbahn Hamburger und
ja, elektrisierte Bobbycars gab es ja auch.
Ja, genau.
Also war echt, war sehr gut aufgezogen, fand ich. Also vor allem, es war natürlich das Wetter natürlich richtig gut mitgespielt, also war richtig schönes Wetter.
Das hat euch nicht im Stich gelassen?
Nee. Also vor allem, also es waren halt zwei Hallen eben und dieser große Außenbereich war richtig gut, also kann man sagen, gut organisiert.
Genau. Ja, und für uns war es eben schön, dass man ein paar bekannte Gesichter wieder getroffen hat. Wenn man öfters mal auf so Events unterwegs ist, dann lernt man schon ein paar Leute kennen und wenn man die dann wieder trifft und sich dann wieder austauschen kann, weil sie oft quer durch Deutschland verstreut sind, die Personen, dann ist es ja auch ganz schön. Mhm. Und was ich auch noch ganz cool fand, war eben Steampunk Teile, also es gibt ja Gruppen, die sich quasi damit beschäftigen, so neue Elektroniken in Sachen einzubauen oder komplett neue Dinge zu erstellen, die aussehen, wie wenn es irgendwie aus einer Steampunk-Ära wären. Und dann das aber auch komplett durchziehen mit Bekleidung und Zylinder und das ist schon echt cool.
Ja, was ich persönlich übrigens auch sehr stylisch finde. Also ich habe bei meinem Optiker letztens diese nette Brille auf dem Tisch liegen gesehen, wo man mit kleinen Rädchen, Stellschrauben und was weiß ich alles Mögliche dran einstellen kann, ja, nur damit man gut gucken kann. Ich mir auch so gedacht, so das Teil mal irgendwo herbekommen, kann man schön was Steampunkiges draus bauen bestimmt.
Ja, also waren echt coole Sachen. Also mal so als Beispiel, da waren so richtig alte Schreibmaschine, also die noch aus dem 19. Jahrhundert gefühlt war, oder also ich weiß nicht, ob es da schon Schreibmaschinen gab, also wirklich sehr alt. Und die quasi dann mit einem Tablet oder mit einem iPad zu kombinieren, dass man quasi mit der Schreibmaschine quasi mit moderner Hardware eben schreiben kann. Und ja, also so in die Richtung geht das Ganze eben.
Aber eben alles schön in einem alten Gehäuse, ja, verpackt.
Also
mit richtig, Messingbeschlägen und.
Richtig liebevoll, also handwerklich ja, richtig top. Also für mich wäre das nicht, das wäre mir viel zu filigrane Feinarbeit, das so zu fertigen.
Ja. Dann bauen wir halt jetzt einfach noch irgendwas ein, was Dampf bläst in unser CCC-Logo, dann wird es auch steampunkig. Ja. Eben. Ja, nee, aber dann. War doch eigentlich die letzten Wochenenden doch einiges los gewesen.
Mhm. Immer unterwegs, ja, quer durch Deutschland.
Ja. Rein zum nächsten Event.
Ja, dementsprechend schicken wir euch jetzt mal kurz in die Pause und wir melden uns gleich wieder zurück. Ja, willkommen zurück bei der 28. Folge des Chaos Radio München, nur hier bei Radio Lora 92,4. Ja, wir sind immer noch in netter Runde mit unserem mobilen Podcast-Studio in meinem Zimmer, meine Gäste auf der roten Couch. Der Enz, der Chris,
Uhu,
die Maja,
hey,
und ich, der André. Ja, für alle, die jetzt erst zuschalten, über was haben wir uns die letzte Zeit so unterhalten? Über alles mögliche Neue, was der Club so zu bieten hat, über die neue Hardware, die wir uns angeschafft haben, sprich unser mobiles Podcast-Studio, was ihr gerade hört, unsere CNC-Fräse, die Drehbank, der Reflow-Ofen, unsere Wärmebildkamera oder auch nette Spielereien, die weiter am Club selbst durchgeführt worden sind, wie die Installation des Soundsystems. Ja, und kurze Berichterstattung von lustigen Events, wo wir waren oder teilweise waren, sprich auf der Ham Radio in Friedrichshafen vom 27. bis 29. Juni oder auf der Maker Faire in Hannover vom 4. bis 7. Juli. Ja, und nachdem wir eh schon so viel rumgereist sind, kommen wir eigentlich zum letzten Themenblock. Hat auch irgendwie was mit Reisen zu tun, nämlich eigentlich mal so eine richtige schöne Hackerspace-Rundtour durch Deutschland, oder?
Mhm. Ja, also wäre auf jeden Fall eine super Idee mal, da die verschiedenen Hackerspaces zumindest mal in Deutschland abzuklappern. Also vor allem, wenn man jetzt eben auf diesen Events eben mit einigen Hackerspaces in Kontakt gekommen ist. Und es wäre mir eigentlich ganz cool, mal sich den live anzusehen, nicht nur von Erzählungen von den Leuten.
Ja, und, ja. Ist ja auch ohne weiteres möglich, bei irgendwelchen Hackerspaces oder bei den meisten zumindest einfach aufzukreuzen und Hallo zu sagen. Die meisten haben ja ähnlich wie wir so ein System, wo man sehen kann, ob jemand da ist, oder sie haben mindestens einen IRC-Channel, wo man dann mal kurz Hallo sagen kann und fragen kann, ob und wann denn jemand da ist und ob man vorbeischauen kann. Und so kann man sich dann, glaube ich, so, weiß nicht, ob es das quer durchs Land-Ticket noch gibt, denke mal, schon mal irgendwie 1, 2, 3 Wochen Zeit nehmen und ein paar deutsche oder vielleicht sogar europäische Hackerspaces anschauen.
Ja, habt ihr eigentlich so eine Übersicht, wo jetzt nicht nur Deutschland, sondern europäisch eigentlich Hackerspaces gut vertreten sind, oder?
Ziemlich überall. Also wenn man sich das mal so anschaut auf der Karte, also bei hackerspace.org, da gibt es eine ganz schöne Übersicht von der Weltkarte, wo wirklich überall irgendwo welche eingezeichnet sind, sei es nur welche, die vielleicht dann 20 oder 30 Quadratmeter Raum haben, selbst die sind dann schon eingezeichnet, dass du sehen kannst, ah, okay, da gibt's was, und dann kann man einen Link mit der Seite so schauen, ah, was haben die alles, was machen die, welche Projekte, wo ist denn das spannend, mal vorbeizuschauen, das ist halt dann cool, wenn man da hinfährt und halt sieht, ah, die machen so viel Zeug irgendwie auf so einem kleinen Raum, Wahnsinn, und wie sich das halt unterscheidet oder wie es gestaltet ist von den Räumlichkeiten her, da sind mit Sicherheit welche dabei, die halt ziemlich kreativ sich gemütlich machen.
Es hört sich so an, als ob du schon ein paar besucht hättest.
Nee, nicht, aber lediglich jetzt bei uns in Stuttgart waren wir ja im Hacklace, und in Münster, da war es zum Beispiel erstmal ganz klein, nur so, ja, anderthalb Räume kann man eigentlich sagen, aber auch ganz cool, mal zu sehen, wie andere so eingerichtet sind.
Verheimlichst du mir da nicht was? Ich dachte, du warst auch in Berlin.
Nee, da war ich leider nicht dabei.
Aha, nee, okay.
Wäre gern dabei gewesen, da waren aber nur Enz und Chris zusammen.
Genau, da haben wir uns mal die Seabase angeschaut, also da waren wir eben auch mit unserer Strickmaschine auf der, wie jetzt geheißen, Nitec Craft.
Genau.
Also aber keine wirklich große Veranstaltung, nur was ganz was Kleines, aber auch trotzdem sehr interessant.
Nee.
Aber
Nerds.
Genau, das war das Elite-Treffen der Strick-Nerds. Nee, auf jeden Fall haben wir dann eben noch Zeit, ein bisschen am Nachmittag, und haben uns dann eben gedacht, ach komm, schau mal, eine Seabase vorbei. Und da war auch Glück, also ich habe schon ein paar gehört, dass man da nicht immer komplett rumgeführt wird, aber wir haben gesagt, ja, wir sind vom CCC München. Und dann sagen wir, oh ja, CCC ist immer gut. Und die haben uns dann quasi auch in die Bereiche geführt, wo man jetzt normalerweise als Alien nicht so direkt reinkommt, also unten in den Keller. Und es ist wirklich, also krass.
Ja, da gibt der Münchner Pass, gilt da. Das passt schon.
Ja, es ist wirklich cool. Also mir kam es erstmal so vor wie Disneyland, da wenn man sich so irgendwie auf eine tolle Achterbahn anstellt, so stundenlang, dann ist ja oft der Wartebereich auch in einem bestimmten Thema immer designt. Und das ist wirklich so, also an den Wänden überall Mainboards und Kabel und Leuchten und überhaupt, also es ist echt wie Wie in einem Vergnügungspark, super liebevoll dekoriert.
Also schon eine definitiv andere Welt.
Ist es allein schon, um's anzuschauen, ist schon sehenswert. Und man weiß ja von den diversen Veranstaltungen, die es dort gibt, da ist eigentlich fast tagtäglich was los. Da treffen sich die verschiedensten Gruppen. Regelmäßig sind Veranstaltungen eben auch mit Vorträgen, mit Talks. Es gibt Radio, es wird auch von verschiedensten Gruppen eben genutzt als Plattform. Der Eingangsbereich bzw. der Erdgeschossbereich ist eigentlich so aufgebaut, dass man viel Publikum unterbringen kann und auch mit einer Bühne. Ich glaube, kürzlich haben sie sogar Theater gespielt. Also die haben echt so viel Raum und so viele Möglichkeiten und die nutzen das glücklicherweise auch aus. Und echt coole Location. Also wer in der Nähe ist, unbedingt vorbeischauen.
Ja, aber ich denke, das kann man jetzt nicht nur zu Berlin sagen. Also würde man sagen, wenn man mal in eine andere Stadt kommt, sei es geschäftlich, privat, einfach mal so übers Wochenende und mal ein paar Stunden Zeit hat und nie durch die Stadt tingelt, fährt einfach mal eben gucken, ob in der Stadt ein Hackerspace ist, ob dafür jemand da ist, einfach mal vorbeigucken. Also lohnt sich in den meisten Fällen. Also zumindest aus meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, die 3-4 Hackerspaces, die ich bis jetzt besucht habe.
Ja, also wenn man irgendwie in der, in dieser ganzen Dunstwolke hier Hacker Maker Spaces ist, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich auch mal die anderen anzuschauen und schauen, wie die ihre Sachen lösen und wie die so dekoriert haben oder was sie so zur Verfügung haben. Und die Erfahrung zeigt, dass die Leute echt immer super nett sind und dass einem da mehr oder weniger die Türen offen stehen.
Ja, habt ihr denn irgendwelche konkrete Ziele, wo ihr eure Tour starten wollt oder welche Orte man besuchen möchte oder?
Ja, also es war schon so eine kleine Überlegung, weil je nachdem, wie viel Zeit man halt zur Verfügung hat zu reisen, erstmal vielleicht so, also klar im Süden anfangen, bei uns dann so Richtung westlichen Bereich Deutschland sich hochzuarbeiten und dann vielleicht nur die Niederlande, Amsterdam irgendwie mitzunehmen. Wenn halt dann mehr Zeit bestünde, dann könnte man den ganzen Osten noch mitnehmen und halt dann langsam wieder heimwärts fahren und da halt dann ja peu à peu alles abklappern.
Ja, schon so wirklich richtig geplant als 3 Wochen Rundfahrt.
Ja, schon.
Also jetzt gar nicht ohne Pausen drin, sondern wirklich
nur vom einen zum anderen, dass man möglichst viel halt einfach auch sieht. Und mitkriegt, also nicht jetzt auch nicht so gedacht, ja, ich hake das jetzt ab, Hauptsache ich war da, sondern schon klar mit den Leuten beschäftigen und intensiv auch gucken, was die da machen, aber ja, es ist, denke mal, schon im straffen Zeitplan, weil es einfach zu viel zu schauen gibt.
Mhm. Auf jeden Fall den Hackerspace-Pass füllen.
Ja.
Ja, genau.
Definitiv.
Der Hackerspace-Pass.
Ja, da war noch was, das fehlt mir, glaube ich, noch.
Mhm. Ich habe in meinem auch leider erst einen Stempel.
Den vom Münchner CCC,
oder? Nee, haben wir ja
nicht mal. Also
wir haben ja gar keinen Stempel. Haben
noch wir besitzen Stempel? Wir keinen Stempel.
Dann muss mit der CNC-Fräse erst erstellt werden.
Nur gut, dass wir jetzt eine haben, oder?
Ja. Endlich können wir den Stempel anfertigen. Nee, wir werden berichten. Also wenn wir es wirklich machen und ich denke, wir haben Lust dazu, dann gibt es auf jeden Fall einen Bericht, Podcast, Radio, wie auch immer.
Ja, hört sich auf alle Fälle recht spannend an und ich glaube, da freuen wir uns auch ganz gold drauf.
Genau. Ja, die Königsdisziplin wäre natürlich das, dann irgendwie nach Amerika zu verlagern, weil da sind, denke ich, dann in gewissen Gegenden mehrere Seabases sozusagen, von der Größenordnung zumindest. Und naja, ich glaube, da kann man sich dann auch wochenlang vergnügen.
Das wäre nochmal eine Ecke.
Aber erst mal klein anfangen.
Ja, erst einmal in den heimatlichen Gefilden und dann in die große, weite Welt.
Gibt's denn sonst noch was? Oder sehen wir eigentlich, entharren wir der Dinge entgegen, die da kommen, warten einfach fürs nächste Monat ist und machen dann wieder eine Radiosendung?
Ja, also auf alle Fälle werdet ihr uns nächsten Monat auf alle Fälle wieder hören. Und soweit wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß mit dieser Folge, viel Spaß beim Radio hören und nicht vergessen, wenn man den Fnord nicht sieht, kann er euch nicht fressen.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Ciao.